Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
Und heute haben wir das Thema
Placebo und Nocebo-Effekt. Worum geht es dabei?
Ja, ganz genau. Es geht um Informationen rund um den richtigen Einsatz von Placebo-Effekten und um die Vermeidung des Nocebo-Effektes. Ja, es geht also um die Kraft positiver und negativer Erwartungen. Wir wollen erstmal formulieren, was mit Placebo und Nocebo gemeint ist, bevor wir jetzt beginnen. Die meisten kennen es ja schon ein bisschen, aber es macht nochmal Sinn, sich das genau anzuschauen, was es eigentlich genau heißt. Placebo-Effekt ist, wenn Medikamente oder Behandlungsformen zu einer gesundheitlichen Verbesserung führen, obwohl sie gar keine Wirkstoffe enthalten oder bei Behandlungen nur vorgetäuscht werden und trotzdem zu einer gesundheitlichen Verbesserung führen. Und auf Lateinisch heißt Placebo, ich werde gefallen. Das klingt gut, oder?
Klingt gut. Eine gute Haltung von Anfang an, dass man das annimmt, dass man das einfach gemocht wird.
Ja, es wäre immer gut, das erstmal anzunehmen. Und kommen wir noch zum Nocebo-Effekt, der ist ja weniger bekannt. Was ist das? Das ist, wenn es zu einer gesundheitlichen Verschlechterung oder auch Stagnation kommt, allein durch negative Erwartungen oder durch die negative Erwartung anderer, deren Einschätzung man für sich selbst als bedeutsam einstuft. Zum Beispiel eine schlechte Diagnose eines Arztes oder so. Also bezüglich einer Krankheit. Nocebo bedeutet auf Lateinisch, ich werde schaden. Das klingt nicht schön, oder?
Nocebo höre ich zum ersten Mal. Nee, das klingt erstmal gar nicht gut. Leider super negativ.
Ja, yeah. Wir wollen uns mal das der Reihe nach anschauen. Und natürlich fangen wir erstmal mit dem Placebo an und kommen dann auch noch zu dem Nocebo. Und darum geht es jetzt, wie man die Kraft der positiven Erwartung zum Beispiel gut einsetzen kann. Die hat ja durchaus ihre Kraft und ihre Wirkung. Wie kann man zum Beispiel bei einer Reiki-Session oder allgemein beim Handauflegen oder auch bei allen anderen Formen von Anwendungen und Behandlungen zur Gesundung und Heilung von Menschen auch den Placebo-Effekt anwenden? Ja, das kann man da tun. Also Placebo-Effekt. Wenn eine Medikamentennachbildung also wirkstofffrei ist, keinen Wirkstoff hat oder eine Scheinoperation durchgeführt wird, also vorgeblich als echtes Medikament oder echte Operation einem dargestellt wird, das ist schon völlig verrückt eigentlich, oder?
Ja, sehr verrückt. Und es gibt auch so etwas wie Scheinoperationen?
Ja, das ist tatsächlich wurde das gemacht für wissenschaftliche Studien. Ich nehme an, dass die Probanden vorher Sachen unterschrieben haben, dass das mit ihnen gemacht werden durfte, aber die dürften es ja eigentlich vorher nicht wissen. Aber irgendwas werden sie unterschrieben haben. Aber dass das eine Schein-OP war, an der sie teilgenommen haben, sie bestimmt nicht gewusst. Und interessanterweise gibt es da positive Ergebnisse.
Und was heißt das?
Also zum Beispiel Patienten, die an einer wissenschaftlichen Studie teilgenommen haben, denen wurde gesagt, es sei eine Operation an ihrem Knie durchgeführt worden, obwohl das gar nicht so war. Also die hatten Knieprobleme. Man hat ihnen gesagt, oh, wir haben eine OP gemacht, aber hat man gar nicht. Die haben nur den Menschen narkotisiert, also betäubt. Es wurde aber gar keine OP vorgenommen wegen ihrer Knieschmerzen. Und es gab einige Patienten, die hinterher weniger oder gar keine Schmerzen mehr in ihrem Knie hatten. Unglaublich, oder?
Das ist gar nicht, kann man gar nicht glauben.
Ja, ja. Nur weil sie dachten, dass eine OP vorgenommen worden wäre. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und Studien haben gezeigt, dass dieser Effekt tatsächlich funktioniert. Also nicht immer und überall, aber doch in hohem Maße. Also was ist das? Das spielt sich ja auf der Informationsebene ab und es handelt sich um vorgebliche Informationen. Es ist ja keine wahre Information und in diesem Falle. Man hat gesagt, wir hätten eine OP gemacht, aber man hat gar keine gemacht. Und so kommt es natürlich nicht selten dazu, dass eine Verbesserung oder komplette Gesundung eintritt, auch bei Scheinmedikamenten zum Beispiel. Wenn der Patient denkt, es sei ein echtes Medikament. Das ist schon ziemlich verrückt, diese ganze Sache. Und wenn man jetzt ein Scheinmedikament mit sehr ausführlichen Erläuterungen gibt, zum Beispiel durch einen Arzt gegeben wird, dem man sehr viel Autorität verleiht, dann zeigen einige Studien, dass das dann wirklich wirkt, obwohl da gar kein Wirkstoff drin ist. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das war wahrscheinlich die menschliche Zuwendung seitens des Arztes, ne, die das Bewusstsein des Patienten positiv entflammt hat. Ja. Im Grunde eine Psychowirkung eigentlich, weil der Arzt, der Patient dem Arzt Autorität verliehen hat. Ne. Und es wurde aber auch festgestellt, zum Beispiel bei diesen Scheinoperationen, wenn das später herauskam, dass sich der positive Effekt auch manchmal verringert hat wieder oder ganz verschwunden ist. Tja, das ist natürlich auch nicht gut, ne? Mhm. Ja, und manchmal blieb die Heilung aber auch, obwohl der Patient informiert wurde, dass gar keine Operation stattfand. Also man hat ihm das gesagt und trotzdem hat er nicht gesagt, oh, das war ja eine Lüge und dann wurde das wieder schlimm, sondern es blieb.
Das ist echt zum Nachdenken, wie viel wir mit unseren Gedankenkraft bewirken können.
Ja, auf jeden Fall. Und also es gibt da die verrücktesten Studien, auch Veröffentlichungen dazu. Und manchmal entstehen auch positive Wirkungen, wenn man eigentlich schon weiß, dass das nur vorgeblich ist. Also wenn es eigentlich keine Lüge ist. Und in Selbstanwendung ist das natürlich schwierig. Ne? Man kann sich selbst schwierig über einen Sachverhalt täuschen, aber man kann natürlich positiv denken. Das ist schon möglich. Ne? Und auch so eine Art vorgebliche Selbstanwendung sozusagen kann positiv wirken, haben manche Studien gezeigt. Ne? Das sind vielleicht Effekte, die in der Religion ja auch da sind oder im Spirituellen, wenn man etwas glaubt oder wenn man betet. Ne? Das vermischt sich vielleicht ein bisschen so. Ja.
Glauben kann sehr vieles bewirken. Gedankenkraft ist einfach super stark. Mhm. Das kennt man auch vom Bücher von Joe Dispenza.
Schon mal gehört? Ja, er hat auch darüber geschrieben. Ne? Ja. Es gibt einige gute Veröffentlichungen zu diesem ganzen Thema. Ja, also schauen wir uns das nochmal an. Der Placebo-Effekt ist eine positive Wirkung, die in der Regel von außen kommt, durch eine Person, der wir Autorität verleihen und die auch irgendwie aktiv erzeugt wird. Also nicht durch etwas, was einfach so da ist. Und es heißt, dass der Placebo-Effekt deswegen vor allem auch bei Menschen gut funktioniert, die eher externalisieren. Also die Dinge nach außen verlagern, die auf Außenreize setzen, ne? Und wenn Menschen aber mehr internalisieren, also die mehr so sich so in der Art leben, dass die Dinge aus ihrem eigenen Inneren hervorkommen, da ist der Placebo nicht ganz so wirksam, der Effekt. Weil die mehr auf sich selber vertrauen. Oder sie machen eben dieses positive Denken. Aber das ist ja dann wieder nicht der Placebo-Effekt. Es gibt hier so viele Vermischungen natürlich von der Thematik. Ja, die Frage ist natürlich auch, ob man nur den Placebo-Effekt anwendet oder ob man zusätzlich noch eine Form der Behandlung oder Medikation macht. Das ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Zum Beispiel gibt man eine Pille, die auch wirklich einen Wirkstoff hat und sagt dann, und der wird sicherlich gut wirken. Ne? Das ist dann aber eigentlich natürlich positives Denken oder eine positive Verstärkung und nicht wirklich das, was mit Placebo gemeint ist. Aber ja, die Grenzen sind fließend. Ja, und natürlich ist es wichtig, dass man den Klienten nicht belügt, finde ich jedenfalls, wegen der zwischenmenschlichen Ebene. Das ist überhaupt nicht günstig, weil dann natürlich Vertrauen verloren geht und zum Beispiel auch in der spirituellen Ausbildung in einer Lehrer-Schüler-Beziehung, finde ich, hat das überhaupt nichts zu suchen.
Ja, finde ich auch so. Also ich verstehe, wenn man einmal den Zustand des Vertrauens erreicht hat, dann sollte man sich auch kümmern, dass das hält, also die ganze Beziehung. Und man darf das auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen und mit solchen Tricks oder Experimenten einfach ausnutzen. Viel wichtiger ist, dass man diese Vertrauensbasis nicht zerstört, weil das kann passieren, dass man nach einer Lüge diese Beziehung nie wieder aufbauen kann und dass diese Beziehung dann für immer endgültig vergiftet ist.
Ja.
Das ist dann nicht mehr gut. Und dann kannst du ja auch nicht wieder zurück irgendwie verbessern oder dann ist das endgültig vorbei, was es eigentlich schade ist, weil es geht, die Aufgabe eines spirituellen Lehrers ist, dass man genau ein Ziel erreicht, dass der Schüler wächst und nicht, dass er sich abwendet oder nie wieder geht und dass es vorbei ist.
Ja, nicht manipulativ im Grunde ist, ne? Weil was ja heute aber auch oft der Fall ist, wenn Mentaltechniken eingesetzt wird, was ja eigentlich mit dem Spirituellen dann gar nichts zu tun hat. Und hier bei dieser ganzen Thematik, die wir heute besprechen, mischt sich das alles so ein bisschen, weil wir auch für den Glauben da so ein bisschen mit drin haben. Und aber schauen wir uns doch mal an. Heilung, wenn Heilung geschieht, was muss sein? Es muss eigentlich offen liegen. was geheilt werden soll. Es muss im Moment der Heilung offen liegen. Und dann kann ich ständig positives Denken darüber legen und das ist auch, wenn ich in der Schulmedizin, wenn ich zum Arzt gehe und es steht eine OP an, dann muss der Körper geöffnet werden. Also zumindest minimalinvasiv. Ne? Und positives Denken ist also eher so ein nachgeordnetes Werkzeug, finde ich, um einen Zustand, den man dann erreicht hat, zum Beispiel durch Heilung oder auch durch eine OP, längerfristig aufrechtzuerhalten, also damit man hinterher nicht umknickt. Und hinterher finde ich das total hilfreich auch, diesen Zustand, sich einzureden, dass es gut bleibt und so. Aber es muss erstmal was gemacht werden. Man kann nicht immer so tun, als wäre nichts. Ne? Mhm. Ja. Okay, schauen wir uns mal den bösen Bruder des Placebo an. So wird er manchmal genannt, den Nocebo. Ja, oder den Nocebo-Effekt. Also hier ist es eigentlich besonders wichtig, dass man weiß, was das ist, um das zu vermeiden, nicht um das zu tun. Und das ist wirklich sehr zentral in der Kommunikation zwischen Heiler und Klient oder auch zwischen spirituellem Lehrer und Schüler. Es gibt viele Studien, die belegen, dass negative Nebenwirkungen, wenn sie für ein Medikament zum Beispiel auf dem Beipackzettel stehen und der von den Patienten gelesen wird, dass es dann auch vermehrt zu diesen negativen Wirkungen kommt. Es ist verrückt. Also Studien zu Beta-Blockern zeigen, dass die Nebenwirkung, die unerwünscht ist, von Impotenz, zu der es kommen kann bei der Einnahme von Beta-Blockern, umso häufiger bei Patienten auftritt, je umfangreicher sie über die mögliche Nebenwirkung aufgeklärt worden sind. Also je mehr sie davon wissen, dass das sein kann, trat es auch ein. Und am seltensten trat Impotenz bei Patienten auf, die gar nicht wussten, dass sie überhaupt einen Beta-Blocker einnehmen. Das ist krass, oder?
Krass. Ja. Also wenn man sich negativ vorprogrammiert hat, passiert auch eher das Negative, wie du sagst. Es entsteht Angst und man zieht unbewusst die Nebenwirkungen auf sich. Richtig?
Ja, einige Studien haben das tatsächlich gezeigt. Genau.
Ich kenne einen litauischen Psychotherapeut, der heißt Dainius. Der hat letztens ein sehr kurzes Video über Panikattacken gemacht. Aha. Er erklärt sehr spannende Sachen. Er sagt, manchmal fängt bei Menschen die Panikattacke an und die verfallen so in Panik, weil sie nicht wissen, was das ist und denken, es ist ein Herzinfarkt. Und dadurch bringen sie ihr Herz mehr in Schwung, Blutdruck, alles und denken, oh Gott, ich habe Herzinfarkt, obwohl es gar nicht Herzinfarkt ist. Es ist eine Panikattacke. Ja. Dadurch schlägt das Herz schneller und man bringt sich in unnötige Gefahrsituationen selber rein. Und
diese innere Reaktion, ne?
Durch diese inneren... es ist auch, letztens habe ich auch gelesen, in Zeitung, sehr spannend, wenn Menschen sterben, sie denken in den Augenblick, dass sie an das und das sterben und am Ende, wenn sie gestorben sind, ist das ganz andere Diagnose. Deshalb sollte man das auf gar keinen Fall sich selbst irgendwie denken, ich habe Herzinfarkt oder was habe ich. Und also erstmal Ruhe bewahren und Hilfe holen und nicht irgendwas ausdenken, was das sein könnte. Ja, glaube, also ich, das ist das Ziel der Sache.
Und man muss die Negativspirale vermeiden. Ne? Das ist genau das Ding, was wir hier auch beim Nocebo-Effekt haben. Eine Negativspirale. Ne? Und die wird übrigens auch außerhalb von Arzneimittelstudien beobachtet. Die Erwartung von Krankheit und die damit verbundenen Zustände, Angst zum Beispiel, können Krankheiten bis zum Tod erzeugen. Eine Erwartung, eine Studie in den USA zeigt, Frauen, die glaubten, dass sie eher als andere anfällig für Herzerkrankungen seien, starben 3,7 Mal häufiger an einem Herzinfarkt oder Herztod als Frauen ohne eine solche Erwartung. Krass, also statistisch gesehen ist die Erwartung, ich könnte an einer Herzerkrankung sterben, entscheidend, ob man wirklich daran stirbt oder nicht. Es gibt auch Nocebo-Effekte, die durch die Medien verursacht werden, Berichterstattung in den Medien. Es gibt in der medizinischen Fachwelt einen Namen, das heißt Morbus Mohl. Und das ist ein ZDF-Journalist, Hans Mohl, der hat früher in den, ich glaube, 80ern, 90ern 30 Jahre lang das Gesundheitsmagazin Praxis moderiert im ZDF, im deutschen Fernsehen. Und an den Tagen nach der Ausstrahlung haben dann Ärzte festgestellt, dass mehr Menschen als sonst in die Arztpraxen kamen und über genau jene Symptome geklagt haben, über die in der Sendung berichtet worden war.
TV-Programme, das ist ja lustig. Man nimmt quasi die Kranken aus dem Fernseher raus und bringt in die Arztpraxis.
Ja, das ist schon Unsinn, genau. Ja, aber schauen wir nochmal konstruktiv, was können wir jetzt tun, um diesen Nocebo-Effekt zu vermeiden? Ja, wichtige Rolle spielt natürlich die Kommunikation, das ist zum Beispiel des Reiki-Behandlers, des Heilers oder in unserem Falle, ne, sprechen wir viel über den spirituellen Zusammenhang, gilt aber genauso für Ärzte und Heilpraktiker und alle Arten von Therapeuten. Ne? Der Placebo-Effekt hat genau wie der Nocebo-Effekt, beides hat immer mit Kommunikation und Information zu tun. So, das heißt, alles, was ein Reiki-Behandler, ein Therapeut, bewusst oder unbewusst tut oder was er unterlässt durch Information und Kommunikation, kann verbunden mit einer bestimmten Situation entweder zu einem Heilimpuls werden oder auch zu so einem negativen Reiz. Das ist krass. Also man muss sehr aufpassen, was man tut und sagt, wenn man mit dem Klienten zusammensitzt. Die neurobiologische Forschung zeigt, dass insbesondere die inneren Einstellungen eines Therapeuten sehr oft gar nicht beabsichtigte Wirkungen hervorrufen, weil der Patient auch sehr subtile Signale intuitiv aufnimmt. Also wird zum Beispiel Botschaften im Unbewussten meist mehr Bedeutung zugesprochen als dem tatsächlich Gesagten. Also ich sage, ich höre, dass mein Arzt zum Beispiel sagt, sie werden wieder gesund, aber ich spüre, dass er selber nicht daran glaubt, dass da drunter liegt, nee, ich weiß auch nicht, ob sie wieder gesund werden. Und dem wird dann mehr Bedeutung beigemessen als diesem, sie werden wieder gesund, was er wirklich sagt. Ja, die Leute sind ja nicht blöd. Ne?
Die merken auch die Schwingungen, die Intuition, die Laune, das Unterbewusste, das kann man schwer verstecken im Keller.
Genau. Deswegen ist es echt sehr, sehr wichtig, dass man diese Nocebo-Reize verhindert, also weil die auch manchmal, ohne dass die überhaupt intendiert sind, wirken. Ja? Also man muss sehr, sehr aufpassen und achtsam in seinen Inkommunikationen und authentisch vor allen Dingen auch. Ne? Und immer wieder reflektieren, was seine inneren Einstellungen sind. Und man muss gucken, ob das Verbale und das Nonverbale übereinstimmen. Ne? Also nicht irgendwas sagen, wo man sofort hört, eigentlich meint er, spürt er was anderes. Ne? Das tatsächlich Gesagte muss schon auch authentisch sein. Man muss natürlich auch nicht verletzen oder Ängste auslösen. Was auch nicht gut ist, ist, wenn man Nocebo-Reize aussendet, wenn man zum Beispiel negative Zustände übermäßig konkret mit Namen oder Begriffen benennt. Ne? Das ist ganz wichtig bei zum Beispiel schlimmen Diagnosen. Also natürlich können Menschen sehr schwer krank sein und natürlich muss man sich dann auch die Diagnose angucken, um helfen zu können. Ne? Und das gibt es ja ständig in Kliniken und Arztpraxen. Aber man sollte mal darüber nachdenken, das vielleicht anders zu machen. Ne? Wenn man etwas einen Namen gibt, dann konstruiert man das ja auch. Man macht es stärker. Ja, sie haben Krebs, allein dieses Wort, oh Gott, das wirkt, ne? Es wirkt, wenn man das sagt. Und man soll das auch nicht verschweigen, aber man kann es in unterschiedlicher Weise tun. Und zum Beispiel, man soll nicht sagen, sie haben dies und das, sondern zum Beispiel, sie sind dies und das gefährdet. Also nicht, sie haben Krebs, sondern sie sind krebsgefährdet. Macht schon einen großen Unterschied. Ne? Man verleugnet oder verschweigt dadurch nichts. Und selbst der bekannte Ayurveda-Experte Deepak Chopra, der ist auch selber Arzt, auch westlich ausgebildet, der hat sich da mal zu diesem Thema geäußert. Ja.
Ja, das ist interessant. Also hier ist sehr viel Sensibilität und feinfühlig gefordert. Es gibt sehr großen Bedarf an emotionale Intelligenz, wo es wirklich in den Augenblick gefordert wird. Und die Patienten nicht gleich völlig festzulegen, gleich negativ. Das ist einfach nicht schön.
Ja, und tatsächlich ist es auch sehr wichtig, noch eine Prognose zu geben und die positiv zu formulieren. Das geht nämlich immer. Also man muss erstmal unterscheiden zwischen Diagnose und Prognose. Selbst wenn die Diagnose, wenn es eine gibt, nicht gut klingt, muss die Prognose nicht schlecht sein. Also ich mache mal zwei Beispiele. Eine Nocebo-Version bei einer herausfordernden Diagnose würde sich so anhören. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass bei einem vergleichbaren Befund 90% der Betroffenen innerhalb von 3 Monaten sterben. Wir können da wohl nichts mehr für Sie tun. Die Schwester an der Rezeption wird Ihnen aber gern die Adresse von einem guten Hospiz in der Nähe geben. Also man ist fast ein bisschen lächerlich. Man könnte sich fragen, wer spricht so? Aber ehrlich gesagt, ich hatte Klienten, die haben mir erzählt, dass Ärzte sowas gesagt haben. In der Art. Also wirklich krass. Es ist wirklich sehr, sehr traurig. Es berührt mich auch sehr, sowas zu hören, dass es Menschen gibt, die so etwas sagen. Ja. Naja, schauen wir mal, wie wir es besser machen können. Die Placebo-Version ist nämlich bei derselben herausfordernden Diagnose so. Rein statistisch gesehen haben zwar 90% der Betroffenen mit diesem Befund eine Lebenserwartung von nur 3 Monaten. Das heißt aber auch für mindestens 10% gibt es die reale Chance, durchaus länger zu leben und dann wieder gesund zu werden. Und in meiner langjährigen Praxis hatte ich bereits einige Patienten, die zu diesen 10% gehören. Und ich kann Ihnen also vieles dazu sagen und was Sie selbst und was wir gemeinsam dafür tun können, dass Sie zu diesen 10% gehören. Na, das ist doch mal was anderes, oder?
Ja, sehr beruhigend. Und bei dieser Kommunikationshand werden gleich Ängste und Druck rausgenommen, was ich richtig gut finde. Ja. Man zeigt einfach dem Patienten, dass man einfach gegen ihn empathisch ist. Mhm. Und egal was passiert, immer noch den Fokus auf das Positive legt. Das ist eine sehr liebevolle Art, mit Patienten, Menschen, egal wem, umzugehen. Es ist eine sehr achtsame Umgangsweise. Und so möchte jeder Mensch behandelt werden.
Ja, und ich finde, er hat auch oder sie hat auch das Recht dazu. Wirklich.
Menschliches auch, Recht ja, ist es ja, einfach, genau, ja. So behandelt zu werden. Ja. Und der Mensch, der wahrscheinlich, wie du gesagt hast, dass der diese Diagnose teilt, der ist in dem Augenblick wahrscheinlich unbewusst in seiner Kommunikation, aber vielleicht, weil seine Eltern auch mit ihm unbewusst waren und er übernimmt das und ohne, er denkt nicht nach, wie wäre es für ihn, wenn ja, er selber der Arzt
ist. Wir sind beide keine Ärzte. Hören wir lieber auf, über die Motivation von Ärzten zu sprechen. Wer weiß. Aber auf jeden Fall finde ich, dass es angemessen ist, dass Ärzte und Therapeuten darüber nachdenken, in anderer Weise zu kommunizieren, möchte ich mal sagen. Mhm. Und Punkt. Und vor allen Dingen muss auch der Klient und der Patient selber muss auch eine grundpositive Erwartung für sich selbst natürlich mitbringen. Das ist klar. Ne? Er kann nicht wieder alles auf den Arzt oder Therapeuten geben, wie das häufig in der Schulmedizin ist. Ein Nocebo-Reiz ist vor allem dann schlimm, also diese negative Sache, wenn beim Klienten selbst schon eine Angst da ist oder eine negative Erwartungshaltung. Ne? Und dann das durch Nocebo-Informationen noch verstärkt wird. Ne? Weil letztendlich entscheidet ja eigentlich der Klient zu einem Großteil, inwieweit es zu Nocebo-Reizen kommt oder auch nicht. Ja, so, wenn er oder sie bewusst es nicht zulässt, dann passiert es auch nicht. Aber manchmal ist es auch sehr schwierig in der Art, wie etwas gesagt wird und mit welcher Energie und natürlich auch, wie viel Autorität ich der Person verleihe, die da etwas sagt. Ne? Also deswegen ist auch wichtig, dass die Kompetenz des Klienten selbst gestärkt wird und er muss verstehen, dass seine Gedanken und seine Gefühle, seine Einstellungen und seine Erwartungen einen Einfluss haben auf Heilung.
Die Gedankenkraft und Power liegt bei einem selber. Ja. Je mehr man seine Gedanken aufräumt, desto einfacher ist der Anerkennungsprozess. Selbstliebe und Selbstakzeptanz sind die wichtigsten Voraussetzungen für eine Heilung und Genesung.
Ja, genau.
Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnurreiki.de.